Auenland FM.
Tollcast. Dein Tolkien-Podcast.
Guten Abend und herzlich willkommen zur Talkshow, produziert von Auenland Productions im Auftrag der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Heute mit einem neuen Format, die wildesten Theorien. Vorab erstmal, falls euch gefällt, was wir hier machen und ihr uns unterstützen wollt, liked gerne diesen Stream und lasst auch gerne ein Follow da. Also einmal kurz zur Erklärung dieses Formates. Wir suchen uns Fantheorien raus und debattieren und diskutieren darüber. Nichts ist hier verboten. Wir wollen ein bisschen rumspinnen und die wildesten Möglichkeiten durchgehen. Ähnlich wie eine gewisse Serie auf einem großen Streaming-Anbieter das macht. Pro Folge werden wir hier zwei Fantheorien besprechen. Und wenn ihr Theorien habt, die ihr hier besprochen sehen wollt, schreibt sie gerne in den Chat oder schickt sie an talkshow@kinggesellschaft.de. Und wer philosophiert heute mit mir? Als Gäste haben wir zum zweiten Mal in dieser Runde und beide Male direkt hintereinander Julia Heumann. Du bist Mitglied des Paderborner Tolkien-Stammtisch und der Lagergruppe Die Landbüttel, die ja auch einige neue Ideen und Konzepte für das vierte Zeitalter spielen. Willkommen und schön, dass du da bist.
Dankeschön, ich freue mich.
Als nächstes Manuel Pöppel. Du bist einer der Köpfe hinter Der Herr der Ringe pro Minute, wo ich ja auch schon zu Gast sein durfte und ihr euch auch regelmäßig mit abgedrehten Fantheorien und Trivia auseinandersetzt. Deswegen freue ich mich besonders, dass du heute dabei bist. Danke, dass du hier bist.
Willkommen in Melanin, grüß euch.
Und der dritte Gast ist Tim Florian Schwertfeger. Auch du bist in einem Herr-der-Ringe-Podcast zu hören, nämlich Hör die Ringe. Und auch bei euch wird enorm viel über alle möglichen Theorien und Ideen gesprochen, weswegen ich mir sicher bin, dass wir mit dir hier in der Truppe jetzt die Runde Theoriekompetenzen auch gut abschließen können. Auch dir ein herzliches Willkommen und danke, dass du da bist.
Vielen Dank.
Eine Sache bleibt aber auch bei diesem Format, genau wie bei den anderen Folgen, die Ja-oder-Nein-Runde. Diesmal aber mit beiden Theorien. Und ihr dürft zweimal antworten. Also erstens, ist Pippin Spion des Feindes, ja oder nein? Was meint ihr, Julia?
Also ich starte mal mit ganz klar Nein. Okay. Manuel, auf gar keinen Fall.
Nur ja oder nein?
Nachdem ich ja diese Theorie eigentlich mehr oder weniger ins Leben gerufen habe, bin ich natürlich vollends davon überzeugt.
Also
und am
ja.
Ende, und am Ende dieser Folge werdet ihr es auch sein.
Okay, Tim.
Nein.
Okay. Ja, die nächste Ja-oder-Nein-Frage. Ist Tom Bombadil Eru Iluvatar? Ja oder nein, Julia?
Auch da nein, auf gar keinen Fall.
Manuel?
Tolkien hat explizit sogar gesagt nein. Also nein.
Okay. Tim?
Nein, aber.
Okay. Bevor wir dann jetzt komplett starten, würde ich gerne festhalten, dass wir in diesem Format nur unsere Meinung wiedergeben und dass hier alles nur Spekulationen und keine Tatsachen sind, die in Tolkiens Quellen nachzuweisen sind. Nicht, dass hier einer von euch denkt, dass es hier offiziell Tolkien-eske Wahrheiten sind, die wir hier besprechen. Und dann wollen wir jetzt aber auch mal endlich starten. Also, ist Pippin ein Spion des Feindes? Die Theorie von Pippin als Spion des Feindes lebt davon, dass er gleichzeitig liebenswerter Tollpatsch und unbewusster Saboteur ist. Fast alle seine Fehler lassen sich in dieser Lesart umdeuten. Also sein Übermut könnte halt eine perfekte Tarnung sein, seine Neugier, ein Spionageinstinkt, seine Fehler, eine Sabotageakte, sein Kontakt mit dem Palantir, eindeutige Informationsweitergabe. Aber lass uns mal schauen. Was meint ihr denn dazu? Ich würde gerne direkt mit frühen Verdachtsmomenten im Auenland starten. Also er war Teil der Verschwörer, laut Buch, und hat da schon Frodo ja ausspioniert und hat dementsprechend, das war ja eigentlich aus einer Fürsorge heraus, aber da kamen ja schon Sachen, die er gesammelt hat. Und ja, dann durch nicht so gute Geheimhaltung jetzt hat er sich doch auch manchmal verplappert.
Also, wenn ich da gleich mal anfangen darf, es ist ja vor allem in den Filmen ziemlich eindeutig. Also, ich habe damals ja auch, als wir diese Theorie vorgestellt haben, immer gesagt, das bezieht sich vor allem auf die Filme. Aber gut, nehmen wir die Bücher her. Gibt es ja schon früher ein Beispiel. Es fängt ja schon mit der ersten Begegnung mit den schwarzen Reitern an. Wir wissen ja, Frodo, Sam und Pippin sind ja gerade mal so noch den schwarzen Reitern entkommen. Sam hat ja noch mitbekommen, wie der Omer offensichtlich mit einem der schwarzen Reiter geredet hat. Und wer war dabei? Pippin war dabei. Wer war bei dem ersten Mal dabei, als sie sich da in der Mulde versteckten, als die schwarzen Reiter auftauchten? Pippin. Der war schon mal dabei. Tatsächlich war es ja dann auch so, dass irgendjemand denen ja gesteckt haben muss, wo sie gerade hin unterwegs sind. Ne? Also da zeigt sich das schon so ein bisschen, dass Pippin da schon möglicherweise unterwegs so ein paar Hints versteckt hat. So nach dem Motto, wir waren hier und die schwarzen Reiter mussten eigentlich nur der Spur folgen, die Pippin mehr oder weniger schon gestreut hat.
Okay. Ja, was sagt ihr dazu, dass das schon im Auenland losgegangen sein könnte, Tim?
Da direkt mal eine Frage ganz an den Anfang stellen. Ich habe ein großes Fragezeichen noch vor allem bei dieser Theorie. Und zwar, Pippin ist ein Hobbit aus dem Auenland. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und wir wissen eigentlich auch ziemlich genau, dass Sauron nicht weiß, wo das Auenland ist. Und da stellt sich mir ein bisschen die Frage, wie passt das denn zusammen? Wie kann Sauron nicht wissen, wo sein eigener Spion stationiert ist? Das ist irgendwie seltsam. Und das wäre ja eine Voraussetzung für das, was der Manuel jetzt hier als Hinz schon, ja, dafür muss Sauron eigentlich erstmal wissen, wo überhaupt das Auenland ist. Und das weiß er ja eigentlich erst, als die Nazgûl es wirklich finden. Das heißt, er hätte dann sehr, sehr schnell sehr viele Informationen fließen müssen. Und da glaube ich nicht dran.
Okay. Situationsbedingte Adaption.
Also das wäre jetzt tatsächlich spannend mal zu schauen. Also er schickt ja die Nazgûl los, dann sind sie im Auenland und dann beginnen ja auch die ersten großen Fehler und Tollpatschigkeiten von Pippin. Julia, meinst du, da wäre ein Zusammenhang?
Ich glaube nicht. Ich finde vor allem, also jetzt auf die Filme bezogen, muss ich sagen, für mich kommt Pippin von ganz Anfang an einfach, wie du schon gesagt hast, sehr naiv und tollpatschig rüber. Aber ich finde, gerade bei solchen Personen ist ja eigentlich, also für mich wäre als Spion, da muss eine gewisse Bösartigkeit, da muss ein Machtgefühl hinterstecken, da muss irgendeine Intention da sein, die ich bei Pippin halt überhaupt nicht sehe, sondern halt einfach dieses leicht naive, tollpatschige und sich der Situation, die er da auslöst, sicherlich überhaupt gar nicht bewusst und ohne irgendwelche Hintergedanken, dass man da jetzt irgendwie Profit aus Spionage schlagen könnte.
Ja, das wäre ja eh interessant, mal zu fragen, was hätte Sauron ihm denn versprechen können? Also, was wäre etwas, wo Pippin gesagt hätte, ja, doch, das passt schon. Das glaubt ihr. Manuel, hast du da eine Idee zu?
Mehrere. Also, nehmen wir jetzt mal an, die Nazgûl kommen ins Auenland, ne, und suchen. Sie haben, das wissen wir, Bauer Maggot mit Gold bestochen. Jetzt haben wir hier natürlich einen Teenager, oder unter Anführungszeichen Teenager. Pippin ist noch sehr jung. Was verspricht man einem Jungen? Also Kohle oder dass er das Mädel kriegt, das er gerne hätte? Also theoretisch gibt es da mehrere Möglichkeiten, ihn mehr oder weniger zu ködern, dass er spioniert. Dass er den liebenswerten Tollpatsch spielt, ist ja die perfekte Tarnung, um ja nicht aufzufallen. Das ist ja das Geniale daran. Einen Maulwurf in der Gruppe zu haben, bedeutet jemanden zu haben, der entweder möglichst unauffällig wirkt oder, was bei Pippin eher nicht der Fall ist, der fällt auf, dann lassen wir ihn halt einfach liebenswert tollpatschig wirken. Das ist die perfekte Tarnung.
Mhm. Ja, also meint ihr, also Tim, du hast ja eben schon gesagt, sie haben es versucht bei Bauer Maggot. Also ist es gar nicht so klar, dass sie es geschafft haben bei Bauer Maggot?
Haben sie es nicht geschafft. Meines Wissens sagen sie ja nur, sie kommen mit Gold zurück, wenn Bauer Maggot den Nazgûl entsprechende Informationen gibt über Frodo. Und das hat er zumindest meines Wissens nach nicht getan. So, ich würde so ein bisschen die Frage stellen, ja, okay, Pippin mit Gold zu bestechen, kann man sicherlich machen. Jetzt kommt er natürlich auch schon aus einer sehr reichen Familie. Das hält einen jetzt nicht unbedingt davon ab, noch mehr Gold zu wollen. Auch das ist sicherlich unbenommen. Aber ja, so ein bisschen fehlt mir da noch der Anreiz für Pippin. Ich finde ja eigentlich, die Situation, die der Manuel eben geschildert hat, klar, die Tarnung willst du vielleicht nicht direkt fallen lassen. Aber wenn der Nazgûl schon vor dem steht und Pippin sitzt mit Frodo im Gebüsch und der Nazgûl entfernt und der Frodo hat zwei Beine, die beide ungefähr 20 Zentimeter lang sind, wäre es ja nicht, wenn er ein Spion gewesen wäre, schlau gewesen, die Tarnung fallen zu lassen und sie dann quasi möglichst auffällig zu verraten, dass der Nazgûl den Ring direkt einsacken kann?
Im Film hat Mary ihm dann einen Strich durch die Rechnung gemacht, indem er da quasi was wegschleudert und den Nazgul ablenkt.
Ja. Mhm. Gut, gehen wir mal so ein bisschen aus dem Auenland raus, weil ich habe noch ein paar mehr Sachen raus. Also eine der bekanntesten Ideen dazu ist natürlich Moria. So, wo er ja durch seine Tollpatschigkeit mal wieder den Balrog erweckt und die Orks aufmerksam macht auf so, hallo, wir sind hier. Aber das wirkt ja nun wirklich wie eine rein tollpatschige Szene, oder nicht? Also selbst so tollpatschig, da müsste er ja wirklich Peak im Schauspiel sein. Also wie siehst du das, Julia?
Also meine Frage wäre da auch, ist Sauron jemand, der Pippin ganz klar erzählt, pass mal auf, wenn ihr in den Minen von Moria seid, da wohnt ein Balrog, den kann man aufwecken und zwar folgendermaßen ganz viel Krach machen. Und dann denkt Pippin, ah super, da liegt eine alte Rüstung und wenn ich die jetzt in, also ich finde, das ist halt alles etwas sehr weit hergeholt, dass er da jetzt so diesen ganz perfiden Plan hat. Er weiß, dass er, was er damit scheinbar tut und anstellt. Ich finde das sehr schwierig. Also hat Sauron ihm das so erzählt oder hat er einfach auf gut Glück Lärm gemacht, weil er davon ausgeht, okay, irgendwer wird in diesen Minen schon sein, der hier Ärger und Stress macht. Da fehlt mir ein bisschen, ja, wieder der Zusammenhang. Was weiß Pippin eigentlich oder was hat Sauron ihm schon alles verraten?
Das ist ein guter Punkt. Also Manuel, du bist ja für die Theorie. Wie geschieht eigentlich der Informationsfluss zwischen Sauron und Pippin? Also wie kriegt Pippin seine Infos?
Ja, guter Punkt. Wenn ich da nur ganz kurz in der Handlung noch zurückspringen darf, denn wir haben da essentiell eine Stelle vergessen, in der das doch ziemlich deutlich eigentlich hervorgeht, dass Pippin da möglicherweise gegen die Gruppe arbeiten könnte. Das war schon im tänzelnden Pony, als er sich da von Anwohnern ins Gespräch vertiefen hat lassen und angefangen hat, im Buch über die Familiengeschichte der Beutlins zu sprechen. Ne? Also kurz darauf tauchen die schwarzen Reiter auf. Das ist kein Zufall. Was Moria angeht, würde ich sagen, und das ist der Punkt, dass Pippin vielleicht schon sehr bewusst ausgewählt wurde. Die waren ja auch 2 Monate in Bruchtal. Wer weiß, was der in der Zwischenzeit gemacht hat. Vielleicht war er kurze Zeit mal irgendwo draußen und hat sich da mit einem Nazgul kurz geschlossen, der da wieder aufgetaucht ist, oder ein anderer Bote aus Mordor, weil die Nazgul ja gerade nicht da waren. Beides möglich. Und dass ihm mehr oder weniger aufgetragen wurde, wenn du eine Gelegenheit siehst, wo du die Gruppe sabotieren kannst, ergreife sie. Und Pippin ist verschlagen genug, das genau in dem Punkt zu machen, dass er, und im Buch war es ja nur ein Stein, den er da in den Brunnen runterwirft. Ja. Also die Rüstung war ja eher wieder eine Filmgeschichte, da müssen wir halt schon klar trennen. Im Film ist es eindeutiger, im Buch ist es weniger eindeutig, aber auch im Buch wirft er einen Stein in den Brunnen und kurz danach ist von unten ein dezentes Läuten zu hören oder zumindest bilden die sich das schon ein. Das heißt, Pippin wusste, dass er diese Situation nutzen kann und wir haben ja hier auch einen Gandalf, ja, einen Aragorn, die ja da ganz genau einen Blick auf die Gemeinschaft haben und da darf man jetzt natürlich nicht zu offen operieren, aber der Brunnen war dann demnach für Pippin die Gelegenheit, dass er sich gesagt hat, okay, hier haben wir nun die Gelegenheit, die Gruppe zu sabotieren. Vielleicht wusste er ja schon, dass da in Moria Orks leben könnten. Es kann ja sein, dass er sich dann ein bisschen fortgebildet hat in Bruchtal über die Strecken, die sie da nehmen und hat diese Situation ausgenutzt, um ein Signal zu senden, ey, wir sind hier.
Das ist ja wild, dass du ausgerechnet Pippin vorwirfst, dass er die Karten studiert haben soll. Das ist ein ganz neuer Aspekt.
Wir wissen es nicht.
Ja, es gibt einen Punkt, der das irgendwie ein bisschen unterstützt, denn solange Pippin bei der Gemeinschaft ist, hat Sauron eine ungefähre Ahnung, wo die Gemeinschaft sich befindet. Am Amon Hain, wo die Gemeinschaft sich teilt und Pippin nicht mehr bei der Gemeinschaft ist, verliert Sauron auch irgendwie so ein bisschen die Spur von Frodo und Sam. Und insofern, das würde das vielleicht ein bisschen unterstützen. Bei diesem Skelett bin ich, wir diskutieren ja hier, glaube ich, gerade den Film, wenn ich das richtig verstanden habe, bin ich immer ein bisschen...
Beides.
Ja, also für den Film, ne, sind es ja sogar 2 Situationen. Das andere ist noch der Wächter im Wasser. Da würde ich die Frage stellen, ob Sauron nicht schon mal sehr negative Erfahrungen mit der Ring wird irgendwie ins Wasser gezogen gemacht hat. Insofern wäre das vielleicht eher ein Punkt dagegen. Und das Skelett, das überzeugt mich immer nicht so ganz, weil irgendwann wäre dieses Skelett da reingefallen. Und irgendwann wären 10.000 Orks und ein Balrog und ein Höhlentroll und noch ein Höhlentroll und was weiß der Geier durch Moria gelaufen und hätten den Eindringling gesucht. Also das ist kein gutes, abgesprochenes Zeichen, finde
ich. Sowas aus anderen Blickwinkeln anzusehen, ist lustig.
Gut, dann sind wir wieder zurück. Kleine technische Schwierigkeiten, Entschuldigung dafür. Das ist halt eine Live-Sendung, ne? So, wir waren gerade immer noch bei Moria, aber vielleicht verlassen wir es mal. Und wir hatten gerade, als wir kurz offline waren, jetzt die Theorie, dass wir da vielleicht was auf der Spur sind und jetzt sabotiert worden sind. So, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Mein nächster Punkt wäre, dass Pippin ja auch Baumbart überredet, sie nach Saruman zu bringen. So, also es kann natürlich sein absolut pfiffiger Plan sein, so ja, wir schleichen uns an ihm vorbei und da sind die ganzen gefällten Bäume und so weiter. Es kann aber auch andersrum gedacht worden sein, nämlich, ja, dann werden wir zu Saruman gebracht und der kann uns dann da abfangen.
Das oder, um da nochmal einen anderen Aspekt vielleicht direkt am Anfang reinzubringen, vielleicht wollte Sauron zu dem Zeitpunkt ja auch Saruman bereits loswerden. Die Uruk-hai sind bereits Richtung Helms Klamm marschiert, da die sind quasi los. Und Saruman ist dann ja nur noch ein Widersacher und hat für Sauron eigentlich keinen großen Nutzen mehr. Insofern wäre es auch denkbar, dass das vielleicht nur noch das Loswerden eines unliebsamen Konkurrenten dann zu dem Zeitpunkt ist. Also, wenn, macht er das geschickt? Dran glauben tue ich nicht, nein. Das ist, glaube ich, eher so ein bisschen, ja, der kleine Hero-Moment, den Pippin da braucht. Und auch so wäre vielleicht Baumbart irgendwann noch mal vorbeigelaufen und hätte Saruman dann vielleicht 2 Tage später angegriffen. Das heißt, wirklich funktioniert hätte das wahrscheinlich nicht.
Okay. Julia, wie siehst du das? War das von Pippin so dieses geplante, okay, da sind die abgestorbenen Bäume? Oder, also, dass er seinen Hero-Moment brauchte, wie Tim das gerade sagte? Oder war das geplant und er wollte von Saruman in Gefangenschaft kommen?
Also ich bin halt absoluter Pippin-Fan, glaube total an ihn und an das Gute. Und natürlich war es der pfiffige Plan. Und ich habe auch bei Moria gerade, genauso wie jetzt in der Szene, immer im Hinterkopf, da laufen ja zig Uruk-hai rum und da läuft ein Saruman. Und was weiß ich, wenn noch. Meine Frage ist immer, wurden die jetzt alle irgendwie, ne, gab es da ein kleines Meeting vorher und dann, wenn da so ein kleiner Hobbit kommt, Pippin, den bitte ein bisschen in Ruhe lassen. Das ist unser Spion. Alle anderen bitte umbringen, aber den müssen wir irgendwie, also ich kann mir das halt einfach schlecht vorstellen, dass da irgendwie alle dann Bescheid wissen, alles klar, der Hobbit, der gehört zu uns. Also macht für mich auch da wieder nicht so viel Sinn, weil wer garantiert ihm, dass er nicht einfach dann auch mit geopfert wird, weil halt im Gefecht keiner drauf achtet, ist jetzt Merry oder Pippin der Spion. Ich könnte mir vorstellen, dass für die Uruks Hobbits auch alle irgendwie so ein bisschen gleich aussehen, halt klein und lecker. Und
dann war Sauron dann auch einfach egal.
Das wollte ich gerade sagen. Es geht hier immerhin um Sauron. Ne? Sauron ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er unbedingt gnädig ist.
Das stimmt, aber wenn er Pippin ja irgendwas versprochen hat, du kriegst die Frau deiner Träume, du kriegst Geld, dann muss er ja, wenn wir jetzt sagen, er ist so schlau, um zu spionieren, um ganz perfide Pläne auszuschmieden, dann muss er ja auch irgendwie für seine eigene Sicherheit gesorgt haben.
Vielleicht. Okay, dann frage ich mich aber auch immer noch, und da kommen wir jetzt zu einer der für mich offensichtlichsten Indizien. Okay, Manuel möchte auch noch was sagen.
Naja, wir haben hier einen Punkt ausgelassen, der sehr eindeutig eigentlich im Buch, vor allem im Buch schon sehr darauf hindeutet, dass Pippin spioniert. Die Orks, die die Gemeinschaft am Amon Hen überfallen haben, haben ja Merry und Pippin mitgenommen. Die wollten Pippin da rausholen. Ne? Die Orks waren vielleicht zu blöd und wussten nicht, wer von den beiden Hobbits ist jetzt Merry und wer ist Pippin, aber es ging wohl darum, und darum wollten ja auch unbedingt die Mordor-Orks, die ja dann auch noch auftauchten, dass Pippin mit ihnen mitkommt. Die wollten Pippin da rausholen, damit sie quasi dann ein Debriefing machen, wo es dann darum geht, hey, was hast du unterwegs rausgefunden? Das ist schiefgegangen. Wir landen mehr oder weniger unabsichtlich im Fangorn. Das heißt, Pippin, der ja dann die Ents mehr oder weniger fein dazu lenkt, dass sie von sich aus Saruman angreifen, hat mehr oder weniger einfach nur das Beste aus der Situation herausgeholt, damit man diesen Angriff vollziehen kann. Der wird sich dann gedacht haben, wie wir aus dieser Situation rauskommen, das entscheiden wir vor Ort. Pippin ist, was das angeht, schlicht und ergreifend sehr flexibel. Das, was ein guter Agent ja eigentlich machen muss. Er muss aus der Situation, in der er gerade steckt oder in der er gerade ist, einfach auch situationsflexibel das Beste rausholen. Und dieser kleine, pfiffige Spion hat genau das gemacht. Ich sag's euch.
Okay. Und da kommen wir dann jetzt tatsächlich zu dem Punkt, wenn wir jetzt dieser Theorie folgen, die du gerade aufgestellt hast, also da halt schon so einen Pippin erstattet Bericht haben, dann ist auch nur verständlich das nächste und für mich stärkste Indiz, nämlich der Palantir, weil da hat Pippin dann wieder die Chance gesehen, okay, hier kann ich meinen Boss dann doch wieder kontaktieren, schafft es nicht, weil Gandalf dazwischen funkt und dann holt er sich den Palantir doch nochmal nachts und erstattet Sauron Bericht. Oder nicht?
So, aber es ja. ist ihm gelungen. Es ist ihm gelungen. Minas Tirith wird kurz danach angegriffen.
Ja, einmal, wir sind ja, ich würde gerne Julia fragen, weil sie ja sehr Pippin verteidigt. Tim weiß ich noch gar nicht so genau, der ist so ein bisschen, ja, aber hat er ja am Anfang gesagt und Manuel ist so Befürworter. Deswegen jetzt einmal die Gegenstimme, Julia.
Ja, genau, die Gegenstimme sagt, wir haben ja eben schon gesagt, Pippin ist in Anführungszeichen noch Teenager, das heißt, er ist noch sehr jung. Und für mich ist das einfach ganz eindeutig, er ist jung, er ist unerfahren, er ist aber irgendwie total interessiert, er ist neugierig, er will alles Mögliche erkunden. Und es ist einfach, als wenn ich einem kleinen Kind was zeige, was total interessant ist und da verstehe ich total, dass man sich das angucken will, dass man da irgendwie so, warum wird das jetzt so geheim gehalten, versteckt, das muss doch irgendwie was ganz Tolles sein. Und ich bin jetzt im Buch gerade, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber er gibt ja, meine ich, explizit, dass gesagt wird, er hat keine Information rausgegeben oder hat er nur selber gesagt, dass er nichts gesagt hat.
Er sagt das selber und Gandalf sagt, er lügt nicht.
Genau.
So, und Gandalf hat immer recht, von daher alles gut.
Okay, ja,
Tim. Kann mich an diesem Weg nicht erinnern.
Okay, Tim, einmal, ja, wie also siehst du die Sache mit dem Palantir?
Da muss ich ehrlich gesagt sagen, da bricht es für mich ein bisschen zusammen, ehrlich gesagt, wenn ihr das jetzt gerade hier als stärkstes Argument ins Feld führt. Weil, wenn es geplant war, war es dämlich. Und zwar beide Aktionen. Sowohl die Nummer am Amon Hen als auch das Schauen in den Palantir führen auf Saurons Seite eigentlich nur zu Verwirrung und Konfusion und gar nicht zu Klarheit. Also es ist für Sauron gar nicht gut, dass Pippin und Merin zu Saruman gehen. Offensichtlich, das wäre, wenn es ein Manöver ist, ein sehr riskantes Manöver, weil Sauron muss eigentlich zu dem Zeitpunkt schon wissen, dass mit Saruman nicht alles richtig ist und ihm dann quasi seinen bestinformiertesten Spion mutmaßlich, dass er da hinkommen könnte, weil es natürlich sein kann, dass sich die Uruk-hai durchsetzen, was ja zum Zeitpunkt auch passiert ist, ist ein sehr riskantes Manöver. Und beim Palantir, ja, Minas Tirith wird danach angegriffen, aber ist das gut für Sauron? Weil Sauron greift eigentlich an zu früh. Er greift an, als er noch gar nicht bereit ist, und er greift an, weil er davon ausgeht, dass der Ring irgendwo in Rohan oder Gondor ist. Das ist meine Lesart. Das hätte Pippin natürlich korrigieren können, aber wenn er das korrigiert, gibt es für Sauron keinen Grund, Minas Tirith erstmal so schnell anzugreifen. Sondern dann kann er auch in Ruhe seine Streitmacht weiter aufbauen. Ob er Minas Tirith jetzt morgen oder in 4 Wochen angreift, ist egal für Sauron erstmal. Der hat Zeit. Er macht das nur, weil er davon ausgeht, dass da der Ring ist, weil er ungeduldig wird und weil er ein bisschen befürchtet, dass er vielleicht herausgefordert wird, weil der Ring halt in Minas Tirith bei Gandalf, Aragorn oder wem auch immer ist. Das ist meine Lesart der Sache und deswegen glaube ich an der Stelle nicht mehr an die Pippin-Theorie.
Okay, jetzt einmal Manuel, deine Pro-Argumente.
Also keiner hat gesagt, dass Sauron immer schlau ist. Ja? Also das ist ja mal das eine. Ich bin mit Tim vor allem d'accord. Es war von Sauron nicht klug, Minas Tirith jetzt zu früh anzugreifen. Was aber nicht heißt, dass es nicht deswegen trotzdem gewesen sein könnte, denn Sauron hat mit Informationen von Pippin gearbeitet, der ja dann von Gandalf mehr oder weniger unterbrochen wurde. Die konnten sich ja nicht lang unterhalten. Und Pippin war dahingehend, hatte gar nicht die Zeit, alles zu schildern. Es wäre vielleicht klug gewesen, gebe ich zu, weil Pippin ist vielleicht gewieft, aber vielleicht nicht ganz so gewieft, dass er vielleicht zuerst hätte sagen können, der Ring ist nicht bei uns, hätte er machen können. hat er nicht gemacht, weil er vielleicht gerade noch mit anderen Dingen beschäftigt war, die Sauron ihn gefragt hat. Sauron muss ja nicht unbedingt klug sein und er hat ja auch nicht immer klug gehandelt. Er hat hochmütig gehandelt. Das bedeutet nicht, dass er klug gehandelt hat. Also so gesehen ist Sauron mehr oder weniger selbst schuld. Pippin hat keine Schuld, weil Sauron hat nur mit der Information gearbeitet, die er bekommen hat.
Aber muss Sauron nicht eigentlich, wenn Pippin ein Spion des Feindes ist, davon ausgehen, wenn der Ring in Rohan oder Gondor ist, dass Pippin oder Merry und damit vielleicht irgendwann auch, wenn Pippin sich mal, sag mal, in einem unbeobachteten Moment sich des Rings bemächtigt, dass einer von den beiden den Ring hat? Weil bis jetzt hatten immer die Hobbits den Ring. Und das ist so ein bisschen ja auch Saurons Lesart durchs Buch, dass eigentlich, also es kommt ja nicht von ungefähr, dass die Halblinge gesucht werden. Da sagt keiner, findet Gimli oder findet Gandalf oder findet wen auch immer, sondern es geht um die Halblinge.
Und ich würde auch noch eine Frage einwerfen. Wenn Pippin tatsächlich dieser Spion ist, was wir ja gerade so ein bisschen beleuchten wollen, warum sollte Sauron ihm dann schaden, wenn er in den Palantir schaut? Weil er nimmt ja schon erheblichen Schaden daraus. Ist das dann Beweisvernichtung oder ist das blöd gelaufen?
Naja, ich sag mal, wenn wir jetzt den Palantir mal hernehmen, die Gehirnschmelze, die sich ja daraus ergibt, wenn man da in so ein Palantir reinblickt, das ist ja auch so eine Sache, die konnte Pippin vorher vielleicht gar nicht wissen. Ich meine, wir wissen ja auch nicht, ob uns nicht vielleicht das Internet nachträglich schadet. Ne? Wir melden uns auch bei Facebook an und verlieren dann 2 Monate später durch die Kommentare unsere Nerven. Also wer sagt denn, dass der gute Pippin damit rechnete oder nicht damit gerechnet hat, dass er da erheblichen Schaden nimmt? Er hat sich halt mehr oder weniger geopfert. Wir müssen das vielleicht von Saurons Seite her so ein bisschen als Opfer betrachten. Er hat mehr oder weniger einen dauerhaften Gehirnschaden riskiert, damit er Sauron Bericht erstattet.
Also so stark ist seine Treue laut dir von Pippin zu Sauron.
Ja, vielleicht wusste er das ja nicht, ne? Vielleicht geht Sauron das ein, weil Pippin ihm am Ende dann auch egal ist, auch wenn er ein Spion ist.
Und nicht die Treue, sondern einfach das, was ihm versprochen wurde. Vielleicht ist da ein Hobbit-Mädel, das er mehr oder weniger schon die ganze Zeit im Auge hat und er denkt sich, das mache ich nur für dich. Das ist romantisch.
Oh, die Geschichte muss erzählt werden.
Okay. Er heiratet den langen Herrn der Ringe.
Ja, er heiratet tatsächlich. Aber ob das
aber
jetzt die Frau ist, die ihm Sauron besorgt hat.
Da gab es, okay, glaube ich, auch nur Gollum. Aber alles.
Okay. Ich habe noch eine Sache, die muss ich aber selber sagen, da bin ich selbst nicht so überzeugt von, aber ich würde sie trotzdem gerne in den Raum werfen. Und zwar in Minas Tirith, da schwört Pippin Denethor die Treue. Ausgerechnet einem Herrscher, der mental eh schon total geschwächt ist und möglicherweise, um dann halt Gondors Niedergang herbeizuführen, indem er es infiltriert und unterwandert. Ist das möglich?
Ja, sogar sehr möglich. Und das hat ja auch funktioniert. Ne? Also zumindest Denethor zündet sich ja selber an. Und als er nach Gandalf sucht, damit er hochgeht, hat er nämlich noch was Schlaues gemacht während der Belagerung von Minas Tirith. Er hat Gandalf vom Schlachtfeld geholt und damit eigentlich den potenziell mächtigsten Feind der Nazgûl. Hat er vom Schlachtfeld genommen, indem er Gandalf mehr oder weniger zu Denethor gelenkt hat.
Und dann kommt auch noch die Konfrontation mit dem Hexenkönig von Angmar. Da würde ich jetzt aber gerne auch noch mal Julia zu hören.
Also für mich war das eigentlich immer dieser Punkt, wo ich finde, man kriegt da richtig seine Entwicklung mit von diesem jungen, naiven Kindskopf, der irgendwie gar nicht so genau weiß, worauf habe ich mich eigentlich eingelassen, was tue ich hier eigentlich, der jetzt langsam eine Wandlung hinlegt und sich denkt, ey, ich möchte hier auch was Gutes tun, ich möchte hier für meine Kameraden mitkämpfen, ich möchte irgendwas Sinnvolles tun, ganz sicher nicht für Sauron, sondern halt immer mit diesem Hintergrund, er weiß, Frodo ist irgendwo mit dem Ring unterwegs, muss sich da aufopfern und er will halt auch irgendwas Bedeutendes tun. Und für mich ist das einfach eine völlige Aufopferung, nicht für Sauron, um da irgendwas zu infiltrieren, sondern halt für seine Gefährten zu sagen, ich mache jetzt auch irgendwas Bedeutendes, um euch da irgendwie auch nochmal zu unterstützen. Dieses leicht naive, dass er halt trotzdem immer nicht so ganz die Kurve kriegt, alles vernünftig und richtig zu machen. Das ist einfach diesem Charakter geschuldet, der ihn ja so sympathisch macht für die Leser und für die Zuschauer.
Ja, ich bin auch immer noch zwiegespalten. Also es gibt halt vieles, was irgendwie dafür spricht, aber gleichzeitig ist das auch alles schon sehr herbeigezogen. Aber wenn man alles zusammen betrachtet, ist es doch wieder irgendwie sehr interessant, sich damit zu beschäftigen. Ich persönlich, weil wir sind jetzt auch so bei knapp 30 Minuten und ich würde gerne noch zu Tom Bombadil kommen. Ich glaube, da können wir auch nochmal sehr viel sprechen. Ich persönlich würde für mich sagen, das ist eine super tolle Theorie. Ich finde es total witzig. Ich könnte mich noch stundenlang jetzt auch mit euch weiter darüber unterhalten und wir würden bestimmt noch weitere Punkte finden. Aber ich glaube auch an das Gute und vor allem auch an das Gute in Pippin und ich für meinen Teil würde sagen, nein, er ist es nicht. Also das ist jetzt für mich einfach immer so gewesen. Ich finde die Theorie toll, aber wie geht's euch? Also auch einmal im Chat, was glaubt ihr? Ist Pippin doch böse oder ist er durchweg gut und gehört zu den Gefährten? Und jetzt nochmal die Anfangsfrage, ja oder nein, eine Runde. Julia darf beginnen.
Ich bleibe dabei, nein, auf gar keinen Fall, obwohl ich jetzt sagen muss, ich finde Manuels Argumentation wirklich grandios und würde sagen, wenn wir beide 3 Stunden in einer Kneipe sitzen, bei einem Bierchen oder einem Wein, ich könnte nicht hundertprozentig sagen, dass du mich nicht in irgendeinem Punkt irgendwann umstimmen könntest.
Okay, Manuel?
Ja, ich meine, natürlich fairerweise, ich muss dazu sagen, die Theorie ist uns einfach mal beim Gucken der Filme gekommen, fairerweise. Also ich sage jetzt deshalb ja, damit wir auch mal ein Ja drin haben. Ich denke mir, es ist halt lustig, solche Theorien. Es gab kurzer Exkurs, ich halte mich kurz, gab mal einen Exkurs, ein Philosoph hat mal eine Theorie aufgestellt, dass die Schlümpfe eine Allegorie auf eine totalitäre Gesellschaft ist, hat das wirklich aufgeschlüsselt, sehr schlüssig argumentiert, hat aber halt dann auch zum Schluss geschrieben, das ist nicht ernst zu nehmen. Also natürlich sind die Schlümpfe einfach nur eine Cartoon-Serie, beziehungsweise sind das Cartoon-Wesen und die Intention des Autors war sicher nicht, die Schlümpfe so zu zeichnen. Ähnlich ist es mit Pippin. Es ist natürlich jetzt nicht allzu ernst zu nehmen, aber es ist einfach mal lustig, das aus diesem Gesichtspunkt her zu betrachten. Deswegen bleibe ich bei ja, der Kerl ist der einzige Diener des Feindes, der wirklich mit heiler Haut davon gekommen ist.
Ja, ich bin bei Nein, aber immer weiterhin. Die Gondor überzeugt mich. Da muss ich sagen, da ist es am rundesten. Das passt am besten. Und ich möchte noch eine, ich sag mal, für zu Hause eine Frage in den Raum sozusagen werfen. Vielleicht hat Pippin ja auch Saruman nur dadurch zum Bösen verführt, indem er ihm das Pfeifenkraut aus dem Südviertel verkauft hat. Vielleicht, das haben wir gar nicht beleuchtet, aber das ist doch also eine Frage für zu Hause.
Ja, ich lese gerade aus dem Chat eine Anekdote aus Pen and Paper Rollenspielen. Pippin ist chaotisch gut und von Tolkien erklärt, wäre Pippin böse, hätte er weit bessere Möglichkeiten gehabt, Böses zu tun. Daher ein deutliches Nein. Gut, dann mal rüber zu Bombadillo. Ja, Tom Bombadil als Eru Iluvatar. Für mich auch eine sehr spannende Theorie. Ich habe da auch eine klare Meinung zu, die werde ich aber auch jetzt noch nicht preisgeben. Und zwar das erste Indiz. Tom bezeichnet sich selbst als älter als die Ältesten. Er war vor Elbenmenschen oder Hobbits in der Welt. Und da wäre jetzt natürlich die Frage, wann soll das gewesen sein? Also vor der Zeit, so wie er sagt. Was war denn vor der Zeit oder wie meint er das?
Das heißt, er sagt, die Liste ist vielleicht abschließend zu sehen, würde ich sagen. Er sagt Elbenmenschen und Hobbits, soweit ich weiß. Mhm. Er sagt nichts von, also wahrscheinlich hätte dann da irgendwie Götter gestanden oder Valar oder sowas, ne? Da ist mit Absicht nicht die Rede von. Das heißt, es wäre also das bedeutet für mich erstmal nur, war da, bevor die Elben da waren. Und vor der Zeit kann sich auf ganz verschiedene Dinge beziehen. Das kann zum Beispiel natürlich die Schöpfung der Welt sein, ne? Wäre vor der Zeit. Das kann die Schöpfung von Ada selber als gefestigte Kugel sozusagen sein. Das könnte natürlich, es gibt ja auch diverse Zeitenwenden in Tolkiens Geschichte sozusagen. Der Tod der Bäume oder das Aufgehen der Sonne, sowas, auch das wäre denkbar. Ne? Auch das ist ja quasi vor dieser Zeit, in der er jetzt lebt. Das ist, glaube ich, auf viele Arten und Weisen könnte man das lesen.
Okay, Julia, was sagst du dazu?
Ja, ich meine, er sagt ja irgendwann auch, dass er sich an den ersten Regentropfen und die ersten, also er erinnert sich ja wirklich, also so wie er irgendwo sagt, an alles, was von Anfang an da war. Also das liest sich für mich dann so oder versteht sich für mich so, da, wenn er derjenige ist, der sich an das allererste, was jemals davon da war, erinnert, dann ist da ja nicht viel, was vorher hätte da sein können. Irgendwer muss es dann ja auch in die Welt gesetzt haben. Mhm.
Und Manuel, was sagst du zu älter als die Ältesten?
Sehr spannende Frage. Da habe ich jetzt gerade noch mal sehr intensiv nachgedacht. Man muss vielleicht mal was, ist vielleicht anders denken. Wir haben ja zum Beispiel ja nicht nur Tom Bombadil. Wir haben ja zum Beispiel auch noch Goldbeere, die Tochter des Flusses, von der wir nicht wissen, ob sie nicht auch so alt ist. Ja, also wir haben da quasi eine Manifestation von Naturgeistern. Tom Bombadil sagt selber, er ist. Ja, also, oder Goldbeere sagt das. Ja, Tom Bombadil ist einfach. Also, mit anderen Worten, wir haben hier die Existenz an sich. Jetzt könnte man natürlich das so argumentieren, ja, dann ist er Eru Ilúvatar. Würde ich vielleicht nicht unterschreiben, aber was ist, wenn Tom Bombadil beispielsweise eine Manifestation des geheimen Feuers ist?
Oder der Erde, weil da gibt es tatsächlich ja auch eine Parallele, auch er, also ne, die Welt, die ist, das ist eigentlich das Erste, woran ich immer bei diesem Satz er ist, denken muss in Tolkiens Welt, das hat natürlich einen gewissen Gottesbezug mit er ist und da ist man dann schnell bei Ilúvatar, aber es ist vielleicht auch einfach wirklich als Erdmanifestation, nicht jetzt im Sinne von Dreck oder Schlamm, sondern halt die Welt wirklich im physischen Sinne zu verstehen.
Ja, ich finde noch eine Parallele sehr spannend. Er hat ja über sein Reich, also den Alten Wald, komplette Kontrolle und so in Form von Allmacht. Aber es gibt nie wirklich so ein direktes Eingreifen, es sei denn, andere sind in Gefahr. Beziehungsweise er selbst lehnt ja auch, beziehungsweise stellt keinen Anspruch auf Herrschaft über andere. Und auch das passt wieder zu Eru. Der sagt so, ja, okay, ich könnte rein theoretisch alles Mögliche machen, aber die Kinder Ilúvatars, die haben halt schon ihren eigenen Willen und die machen, was sie wollen. Und da finde ich die Parallele auch schon sehr so, Tom könnte rein theoretisch viel mehr machen, macht er aber nicht. Und das finde ich sehr passend zu Erus Verhalten.
Das tut Manwa aber zum Beispiel auch, könnte man da als Gegenargument ins Feld führen, dass er nicht der Einzige ist. Ich finde Toms Kontrolle eher ein bisschen, ja, was heißt, chaotisch. Vielleicht ist es chaotische Kontrolle, die er da ausübt, auch wenn sich das eigentlich widerspricht. Er, also, ja, man könnte natürlich sagen, er hat da so ein bisschen so eine Art, sag mal, Göttlichkeit, indem er über den Ring schwebt. Das haben aber in Tolkiens Werten, finde ich, mehrere. Und das tun zum Beispiel, Gandalf tut das auch auf einer anderen Ebene, aber auch Gandalf tut nicht so viel, wie er tun könnte rein von seinem, sag mal, Power-Level her, sondern auch da gibt es ja ein bewusstes Zurückhalten von Eingriffen und nur das absolut Nötigste wird getan.
Und der Fakt, dass er das alles durch Gesang macht, Julia, also die Welt von Tolkien ist ja durch die Ainu Lindale, also den Gesang der Ainu entstanden und er kontrolliert alles durch Gesang. Ist das nicht auch ein Zeichen?
Finde ich schwierig, weil für mich in Tolkiens Werken Gesang sowieso ja eine relativ große Rolle spielt. Also es wird vieles in Gesängen dargestellt und natürlich Tom Bombadil kontrolliert alles durch diesen Gesang. Für mich ist das aber immer eher dieses, dass Tolkien dadurch einfach ihn nochmal halt von allen anderen abhebt. Also nicht, dass er der Eru oder Ilúvatar ist, sondern dass er einfach ein Geschöpf ist, was existiert und was so völlig frei von allen anderen Dingen in Mittelerde ist. Also für mich hat das jetzt so den Bezug zu Eru, nur weil er durch Gesänge Sachen kontrolliert, das wird mir jetzt nicht reichen als Pro-Argument.
Okay, dann werfe ich jetzt noch ein anderes starkes Argument in den Raum und würde da gerne von Manuel was zu hören. Tom ist offensichtlich immun gegen den Einfluss des Rings. Das ist für mich schon ein sehr starkes Zeichen und zeigt zumindest von seiner Macht. Wie siehst du das?
Ich finde, der Tims Ich finde, der Tims Argumentation zum Thema Tom Bombadil könnte eine Manifestation der Welt an sich sein. Ich sage dazu ganz gerne trotzdem noch, ich wäre von den Gedanken des geheimen Feuers sehr angetan. Tom Bombadil steht da einfach drüber. Das heißt, er steht auch so ein bisschen existenziell über Sauron, weshalb ihm auch der Ring mehr oder weniger, na sagen wir mal, egal ist. Denn letztendlich weiß Tom Bombadil auf die eine oder andere Art und Weise, dass sich dieses Problemchen mit dem Ring und einem abtrünnigen Maiar, der da gerade so ein bisschen aufmuckt, eigentlich eh früher oder später lösen wird. Er muss gar nicht eingreifen. Er will da auch gar nicht eingreifen, weil Tom Bombadil sich in dem Fall ziemlich wahrscheinlich, zumindest interpretiere ich das, denkt, naja, das wird sich eh von selbst regeln. Also er hat nachgeholfen bei den Hügelgräberhöhen, weil ihm bewusst war, wenn er da nicht eingreift, wird das Ganze möglicherweise auch für ihn nicht so toll enden. Alles andere wird sich schon fügen. Meine Theorie. Also
steht er nicht eigentlich eher fast daneben als darüber? Würde ich, also Tom ist für mich immer so ein bisschen outside von allem. So.
Gilt das noch eine Rolle?
Nee, es ist im Endeffekt egal. Ne, aber es ist vielleicht so ein bisschen auch die Sache mit dem Ring. Dieser Ring denkt in Kategorien, genauso wie Sauron in Kategorien denkt, genauso wie Gandalf in Kategorien denkt und auch eigentlich alle auf der guten Seite, denkt in Kategorien, die für Tom überhaupt nichts bedeuten. Und dieser Ring hat keinen Angriffspunkt und kann keine Macht über Tom ausüben, weil es diese Art von Macht für ihn ganz anders gibt. Und das ist meine Lesart für den Ring. Und eher weniger, dass Tom über dem Ring steht, sondern der Ring und Tom haben einfach null miteinander zu tun und deswegen gibt es da keinen, ja, keinen Einfluss.
Ja, und was ich auch weiterhin spannend finde, ist, was ihr ja auch gerade schon gehört, so Gandalf, Elrond, alle möglichen Noldor-Elben, also die auch schon Ewigkeiten irgendwie in den Geschehnissen von Arda verwickelt sind, die können ihn nicht erklären. Und dieses Nicht-Erklärbar-Sein deutet für mich ja auch schon wieder auf was Transzendentes hin, also auf irgendwas Göttliches. Wenn wir jetzt mal kurz von Eru weggehen, könnte er dann nicht trotzdem aus dem Gefolge der Ainur sein?
Das wäre irgendwo denkbar. Es gibt auch Gründe, die dagegen sprechen, aber es wäre zum Beispiel denkbar, weil wir, wenn wir davon ausgehen, dass Tom immer an der Stelle lebt, wo er jetzt lebt, nämlich im Alten Wald, quasi seit Anfang, das sagt er ja auch selber, wir auch ein ähnliches Beispiel haben, was aber dann irgendwie in die Geschichte mehr verwoben wurde, das ist Melian. Auch die ist irgendwann mal im Wald quasi irgendwie aufgetaucht und wahrscheinlich auch sehr früh schon. Und da wäre vielleicht eine Parallele irgendwo zu ziehen.
Mhm. Ich würde aber trotzdem gerne weiterhin auch bei dem Ring bleiben, weil da er auch, er wird ihn einfach vergessen. Und für mich zeigt das so ein bisschen, dass er halt in der Welt, so wie ihr es ja auch gesagt habt, eigentlich in dem Sinne gar keine Spielfigur ist, sondern eher als so ein Grundprinzip agiert. Und ein Grundprinzip würde ja dann doch auch wieder auf eine höher geordnete Macht, also oder eine Schöpfungsmacht. Und da wäre ich vielleicht wieder auch bei Manuels Idee des geheimen Feuers oder halt eben doch wieder bei Eru.
Wo ist denn auch der Unterschied zwischen Eru und dem geheimen Feuer, müsste man da vielleicht mal fragen. Ne? Also auch da solche Verschneidungen. Ja, aber halt nur im Alten Wald. Ne? Also das finde ich ist eines der ganz starken Gegenargumente. Warum? Also klar kann man das selbst beschließen als sag mal, Gott dieser Welt, ich will jetzt nur da sein. Aber warum? Also anscheinend, vielleicht hat er komplett das Interesse an seiner Welt, die er ja irgendwie auch geschaffen hat, verloren, aber da fehlt mir irgendwie eine schlüssige Erklärung.
Aber ist nicht genau das dann die Sache, wenn man zum Göttlichen fragt, immer wieder das Warum?
Das also stimmt, ist nicht genau das der Mathe-Klausuren auch.
Und auch wieder die Sache, so er kann ja eingreifen, aber er tut halt einfach dauerhaft irgendwie gar nichts. Also er kümmert sich ja auch gar nicht um die Kriege, die um ihn rum immer wieder passieren, sondern er ist halt einfach da. Und soweit ich weiß, gibt es halt kaum Eingriffe von Eru, außer einmal bei Numenor. Ne? Und das würde ja irgendwie dann doch auch wieder dafür passen. Also er ist da, er kann richtig viel, er macht sehr viel. Aber er greift halt einfach nicht ein. Vielleicht auch, weil er keinen Bock hat. Julia, wie siehst du das?
Für mich ist das schwierig. Ich finde, entweder hat man einen Gott, der sich gar nicht einmischt und halt irgendwie sagt, okay, ist mir alles egal, macht. Ich hab's geschaffen, jetzt ist euer Ding, was ihr draus macht. Und er greift ja ab, also Tom greift ja ab und zu mal ein, wenn er gerade denkt so, ach ja, passt mir jetzt gerade gut in Kram, finde ich eigentlich ganz gut, was ich hier tue. Und das hat für mich dann wieder etwas sehr Nicht-Göttliches, weil er ja schon irgendwie, er lebt so in seiner Welt, er interessiert sich für nicht wirklich viel, was außerhalb davon passiert. Aber wenn er dann direkt gerade mal mit einem Problemchen, wofür er sich dann doch gerade interessiert, konfrontiert wird, dann hilft er ja auch und greift ein.
Mhm.
Das und ist für mich nichts Göttliches, weil
er aus Mitleid auch. Also,
ja.
Dass er Frodo rettet, hat eher, finde ich, weniger mit der Rettung der Welt zu tun, als dass er sich um diese Hobbits gerade kümmern möchte.
Ja, weil er einfach Bock drauf hat, ne?
Ja.
So ein bisschen. Ja,
weil er Bock drauf hat und die dem vielleicht ans Herz gewachsen sind in drei Tagen.
In der Recherche habe ich halt auch gelesen, manche sehen ihn als Verkörperung der reinen Schöpfung, also das Leben, wie Eru es sich gedacht hat. Damit wäre Bombadil dann wie so eine Art Fenster zu Iluvatars ursprünglichem Plan oder halt eben wieder Eru selbst. Also, dass wenn man ihn jetzt als Verkörperung der reinen Schöpfung sieht, dann wären wir ja doch wieder bei Eru beziehungsweise des heiligen Feuers, geheimen Feuers.
Wenn ich da was sagen darf, das ist ja genau der Punkt. Aber, und das habe ich bei meiner Recherche so ein bisschen auch herausgefunden, nämlich auch in Bezug auf Tom Bombadil und Goldbeere, dass in der nordischen Folklore, ja, und natürlich auch so ein bisschen in der irisch-schottischen Folklore gibt es ja auch diese sogenannten Naturgeister. Das heißt, dass eigentlich jeder Stein, der irgendwo liegt, ne, eine Seele hat, dass der Fluss eine Seele hat, sprich Goldbeere, die so quasi die seelische Verkörperung der Weidenwinde zum Beispiel mehr oder weniger ist. Und Tom Bombadil so ein bisschen auch so diese Verkörperung des Waldes ist, der ja früher noch erheblich größer war. Und ja, die Theorie, dass er mehr oder weniger die Verkörperung zur Schöpfung und dem, was Ilúvatar ursprünglich geplant hat, ist, gefällt mir dahingehend sehr gut. Aber gerade in diesen älteren Mythologien, die jetzt losgelöst sind von dem Monotheistischen, ja, dass wir hier teilweise ja auch unbewusst immer wieder auch einfließen lassen durch göttliche Fügung, durch Eru Ilúvatar, dass Tom Bombadil mehr oder weniger eine abgespeckte Version ist, nämlich eher von ursprünglichen Naturreligionen, wo ja eigentlich wirklich die Natur selbst eine Seele besitzt. Die Gaia-Geschichte zum Beispiel, ja, ist ein ganz heißes Thema, dass wir mehr oder weniger das hier in Tom Bombadil haben.
Mhm. Finde ich eine sehr interessante Theorie und ich glaube, das geht dann auch eher so in die Richtung, wo ich mich mit anfreunden kann, weil ich kann jetzt auch sagen, ich glaube auch nicht, dass er Eru ist, aber eben halt genau sowas, also so eine Verkörperung von irgendwelcher Naturgeistern, von einem Grundprinzip schon, aber eben nicht von Eru selbst, also was sehr nah an das Ideal von Eru rankommt, aber nicht Eru selbst ist. Tim, kannst du da mitgehen?
Ich kann da mitgehen. Ich bin sowieso der Meinung, also ich habe das eben schon mal anklingen lassen. Ich könnte mir auch vorstellen, Tom irgendwo in eine sehr weit gefasste, sagen wir mal, Ainur- oder Maya-Kategorie einzuordnen. Sicherlich jetzt nicht im ganz engsten Sinne, aber auch diese sind ja stellenweise Verkörperungen von Naturelementen, beispielsweise Osse, ne, als Meeresströmungsböse und so. Insofern könnte ich da schon gut mitgehen, zumal das ja auch so ein bisschen das ist, was Tom anscheinend wichtig ist und worin er quasi lebt. Insofern passt das schon. Ich hätte gleich noch eine kritische Frage zum Thema Tom ist Eru, die ich gleich mal irgendwann gerne stellen würde, wenn das gleich irgendwann mal passt.
Ja, hau raus.
Okay, weil was wir jetzt noch nicht besprochen haben, was aber glaube ich schon auch da reingehört, wie passt Goldbeere in das Bild von Tom als Ilúvatar?
Das ist eine sehr gute Frage. Julia, kannst du da was zu sagen?
Muss ich mal gerade ganz dolle nachdenken. Ich finde es schwierig, dem einen Schöpfer dann jetzt quasi dann eine Gefährtin anzudichten. Also was sollte der eine, der eine Welt erschaffen hat, sich jetzt dann scheinbar ja zur Ruhe gesetzt hat und in seinem Wald da ein bisschen zuguckt. Also was soll jemand Göttliches mit einer Gefährtin anfangen? Wofür braucht er die? Hat er dann doch wieder etwas Nicht-Göttliches an sich, was ihn dazu bringt, jemanden an seiner Seite haben zu wollen? Also ich finde, gerade die Tatsache jetzt mit Goldbeere spricht halt nochmal sehr extrem gegen die Theorie, dass er halt Eru verkörpert. In meinem Gedankengang jetzt, weil ich mir einfach vorstelle, jemand Göttliches, der sich da eine Welt erschafft, der setzt sich nicht später irgendwo hin und wartet auf jemanden, der ihm Gesellschaft leistet.
Den er ja im Zweifel selber verschaffen hat.
Nee.
Genau, ich habe schon gesehen, Manuel war schon sehr nervös die ganze Zeit.
Ja, genau, weil hier wird gerade, ihr vergesst hier gerade Folgendes, und da können wir jetzt tatsächlich mal das Christentum hernehmen oder die abrahamitische Religion. Goldbeere ist die Verkörperung des göttlich-weiblichen. Während Tom Bombadil das den männlichen Part verkörpert, verkörpert Goldbeere das Weibliche. Wir haben ja auch, und das ist ja die Dreifaltigkeit, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Auch hier haben wir quasi einen dreigesichtigen Gott, ne? Und hier haben wir eigentlich auch nichts anderes als die Verkörperung der Dualität in der Natur, etwas Männliches und etwas Weibliches. Und Goldbeere verkörpert die weibliche Seite.
Okay, also mit der These würdest du jetzt sagen, Goldbeere und Tom Bombadil wären zusammen Eru, wenn man es so sehen wollte.
Aspekte davon würde ich vielleicht sagen. Also wenn wir das jetzt mal von der Pro-Befürworter-Seite her betrachten, also würde ich jetzt sagen, es wäre Eru Ilúvatar, dann könnte man sagen, dass Goldbeere der weibliche Aspekt ist und Tom Bombadil der männliche Aspekt ist. Nicht komplett, aber es sind halt Aspekte, die verkörpert werden.
Okay.
Fände ich dann aber schwierig zu sagen, das göttlich-weibliche hat aber einen Vater, weil sie ist ja die Tochter von, jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch.
Des Flusses.
Genau, also sie ist ja die Tochter von irgendwem. Das wird ja wieder nicht dafür sprechen, dass sie was Göttliches verkörpert, weil das.
Da würde mich jetzt die englische Übersetzung ansprechen, weil Tochter des Flusses, bin ich mir nicht sicher, ob das nicht einfach nur eine Redewendung ist. Heißt die nicht im Englischen River Maiden oder so ähnlich? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sie da als Daughter tituliert wird.
Und die Frage wäre ja auch da, also selbst wenn wir es als Tochter des Flusses nehmen, welcher Fluss ist gemeint? Der Fluss der Zeit, der Fluss allen Seins? Also,
ich kann das kurz auflösen, was der Manuel finde. Also, in The Lord of the Rings, als River Woman's Daughter, also als, wenn man es wörtlich übersetzen würde, vielleicht Flussfrauentochter.
Gut.
Ist das im Original wohl.
Gut, naja, wir wissen ja auch, dass Jesus der Sohn Gottes war. Und wir wissen von der heiligen Dreifaltigkeit der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Gerade das widerspricht sich in diesem Fall ja dann eigentlich auch nicht.
Wir können tatsächlich den Fall relativ schnell beenden. Das würde ich jetzt vielleicht auch so ein bisschen demnächst anstreben, beziehungsweise da könnt ihr dann auch noch mal was zu sagen. Weil in Briefen und Kommentaren machte Tolkien klar, dass Bombadil nicht Ilúvatar ist, sondern eine Art Eldest, eine einzigartige Naturgestalt. Er wollte mit Bombadil bewusst ein Rätsel erschaffen, aber nicht Gott persönlich. Also wenn Tolkien selbst es verneint hat, müssen wir überhaupt noch über diese Theorie sprechen, Julia?
Nein, ich finde nicht. Und ich fand das auch sehr schön, dass er in seinen Briefen sagt, es darf ja ruhig auch was Mystisches geben, was nicht aufgeklärt werden muss. Also damit kann ich persönlich total gut leben und muss mir da dann tatsächlich nicht den Kopf zerbrechen, ob es jetzt Ilúvatar ist, obwohl ich es nach wie vor spannend finde, die Theorie. Aber ich kann halt gut mit seiner Erklärung leben.
Ja, ja. Tim, wie siehst du das?
Ich finde, wir können, dürfen und müssen darüber reden. Weil zum einen, ich will jetzt hier, ne, aber wenn man selber sagt, ich habe bewusst ein Rätsel erschaffen, kann man sich nicht wundern, wenn die Leute darüber reden und darüber diskutieren. Insofern finde ich das in Ordnung, dass man darüber spricht. Und ich finde es nach wie vor spannend, darüber zu sprechen, weil es gibt da viele verschiedene Blickwinkel. Und das ist ja irgendwie dann auch ein Zeichen, dass es ein gelungenes Rätsel ist, ne? Wenn du es nicht eindeutig auflösen kannst. Weil es ist ja jetzt nicht so, dass nur die Tatsache, dass Tolkien gesagt hat, ja, Tom Bombadil ist nicht Eru, dafür spricht, dass er es nicht ist, sondern es gibt halt wirklich auch rein, sag mal, aus dem Werk raus einige Gründe, die dagegen sprechen. Und deswegen finde ich, ist das ein schönes Ding, um darüber zu diskutieren und sich da Gedanken drüber zu machen. Und ich finde, das sollte auch erlaubt sein.
Und Manuel?
Also da muss ich in einigen wenigen Momenten tatsächlich auch sagen, da hat Tolkien einen Fehler gemacht aus meiner Sicht, indem er diese Thematik so offen angesprochen hat und gleichzeitig aber doch sehr endgültig gehalten hat, indem er gesagt hat, er ist nicht Eru, er will ihn halt also etwas Rätselhaftes beibehalten. Aber damit ist ja schon ein Rätsel gelöst. Damit hat ja Tolkien eine zentrale Frage mehr oder weniger beantwortet, hätte er gar nichts dazu gesagt und hätte er vielleicht einfach nur als Beispiel geschmunzelt und vielleicht so dieses wer weiß Gesicht gemacht, ne?
Es hat dann halt ein bisschen was von erwischt, so finde
ich. Dann hätte er wesentlich mehr Freiraum für diese Diskussion gelassen, anstelle sie direkt aufzulösen, ne? Genauso die Frage, also Tolkien hat halt teilweise Fragen beantwortet, aus welcher Intention auch immer, das war sicher gut gemeint, aber damit hat er halt auch gewisse Diskussionsgrundlagen genommen, die ja gerade Tolkien-Fans so lieben. Und das ist so ein Aspekt, wo ich sage, ja, das hättest du vielleicht nicht sagen sollen, weil dann könnte man noch länger darüber reden und es würde noch wahnsinnig interessant werden.
Ja, und das finde ich ja auch das Schöne daran, also selbst wenn Tolkien gesagt hat, nein, er ist es nicht, können wir ja trotzdem drüber reden. Und das machen wir hier ja auch. Und das lassen wir uns ja auch nicht nehmen, nur weil jetzt der Autor gesagt hat, nö. Also Fantheorien, finde ich, dürfen auch losgelöst vom Autor immer weiter gesponnen werden. Und deswegen finde ich es auch so schön, jetzt zu überlegen, dieses Format hier öfter zu bringen. Und auch da muss ich dir recht geben, Manuel, wenn er ihn so hätte rätselhaft halten wollen, ist es halt schwierig, ein Rätsel zu beantworten, aber alle anderen offen zu lassen. Aber dann ist es halt schon mal ganz klar, dass Tolkien sehr klar sagen wollte, nein, das nicht. Also da muss er ja eine sehr klare Linie gehabt haben, wie oder was Eru sein soll. Oder, so wie Tim es gesagt hat, okay, vielleicht erwischt und dann, nee, er ist es aber nicht. Das kann ja auch sein.
Ja, also es wäre jetzt auch denkbar, dass das zum Beispiel das Tolkien, weil wir wissen natürlich auch, dass religiöse Themen welche sind, die ihm sicherlich sehr nahe gegangen sind, dass er auch deswegen diese Deutung sehr klar abgelegt hat, lehnt hat. Ne? Also wollte er jetzt auch nichts unterstellen.
Ja, also das auf jeden Fall. Also er war ja sehr überzeugter Katholik und vielleicht ist eben genau dieses, okay, da ist halt irgendein lustiges, tanzendes Wesen und das wird jetzt als mein Gott gesehen. Vielleicht hat er deswegen dann geantwortet, das ist eine gute Sicht der Dinge, glaube ich. Und ich glaube, das würde dann halt auch dazu passen, dass er sich da dann mal ein bisschen verplappert hat zu dem rätselhaften Tom Bombadil, weil das halt mit seinen inneren religiösen Überzeugungen nicht klar ging. Das könnte ich mir durchaus auch vorstellen, ja. Wollt ihr noch irgendwas zu Bombadil jetzt abschließend sagen? Gibt es noch irgendwas, was wir jetzt noch nicht besprochen haben? Oder sagt so, nee, das muss jetzt auf jeden Fall noch raus. Okay, das sieht nicht so aus. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir so langsam zum Ende. Und dann habt ihr jetzt halt einmal doch noch das Wort, weil ihr kennt das ja schon, ihr wart alle schon mal zu Gast, dass es so ein Abschlussstatement von jedem von euch gibt. Und da würde ich gerne einmal bei dir anfangen, Julia, so dein Abschlussstatement zu den beiden Theorien und vielleicht auch zu dem neuen Format.
Also das neue Format finde ich große Klasse. Ich würde mich freuen, noch öfter dabei zu sein, wildeste Fantheorien zu diskutieren. Ich bin bei meinen Ursprungsmeinungen geblieben. Pippin ist kein Spion, Tom Bombadil ist nicht Iluvatar, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mal alle möglichen Pro- und Kontra-Argumente mit euch durchzukauen.
Super, vielen Dank. Dann, Tim, einmal dein Abschlussstatement zu der Sendung.
Ja, ich bin auch froh, dass es das Format gibt. Ich würde mir vielleicht zusätzlich noch wünschen, dass möglichst viele Leute teilnehmen. Das wäre, glaube ich, cool, wenn man sehr, sehr viele Blickwinkel hat. Also es müssen ja nicht immer die drei gleichen Leute sein. Das ist vielleicht schöner, wenn es ein bisschen breiter verteilt ist. Insofern vielleicht haben ja Leute Lust, sich zu melden. Das sage ich jetzt einfach mal hier so in die Kamera. Genau, und was die Theorien angeht, ja, also großartig geändert habe ich meine Meinung auch nicht. Ich kann ein bisschen mehr diese Pippin-Theorie verstehen, auch wenn ich noch nicht davon überzeugt bin. Und bei Bombardier, ja, glaube ich, könnte man halt auch einfach mal, also wir haben ja jetzt auch nur eine Sache besprochen, was er vielleicht sein könnte. Da könnte man sicherlich auch noch mal 5 Stunden drüber reden und ist immer noch nicht fertig. Also insofern ist da sicherlich auch noch ein bisschen Redebedarf.
Ja, das auf jeden Fall, zu Bombardier, ja. Immer. Manuel, dein Abschlussstatement.
Ja, also ich finde gerade in Formaten wie diesen, finde ich es halt sehr, sehr spannend und ich gerade auch bei Werken, die man liebt, finde ich, das ist immer die beste Voraussetzung, das zu zeigen, indem man auch mal versucht, die Geschichte aus anderen Blickwinkeln heraus zu denken. Und ich meine, ich habe es eh schon klar gemacht, ja, die Pippin-Theorie zum Beispiel, die war ja eher Spaß. Genauso wie die Theorie, dass Tom Bombadil Eru Ilúvatar ist, einfach ein, auch wenn Tolkien es ja eigentlich verneint hat, einfach ein spannendes Gedankenexperiment ist. Dinge aus anderen Blickwinkeln zu sehen, finde ich immer insofern total spannend, weil, wenn man offen dafür ist, dass den Horizont ungemein erweitern kann. Es hilft einem so über den eigenen Tellerrand, wie weit der auch sein mag, hinauszublicken und vielleicht noch andere Denkweisen davon zu sehen. Denn auf die Art und Weise kann man nämlich den Grund, warum man etwas so liebt, vielleicht sogar für sich selber noch besser verstehen. Und deswegen finde ich gerade Formate wie dieses hier so großartig, weil uns das wirklich ist wirklich ein Deep Dive in die Welt von Tolkien. Und da muss ich sagen, das liebe ich sehr.
Danke, das sind eigentlich super Worte zum Ende. Da fällt es mir jetzt schwer, die Show noch anders zu beenden. Aber ja, wir sind am Ende angekommen. Ich möchte mich recht herzlich bei allen Beteiligten bedanken und natürlich auch bei euch Zuschauern da draußen. Wir sind dann für heute raus. Eine Tolkien-eske Zeit euch und bleibt neugierig und immer kritisch fragen.
Dieser Podcast wird produziert von Auenland Productions im Auftrag der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Mit Herzblut und Engagement für Tolkiens Werk. Wenn dir gefällt, was wir tun, unterstütze uns gern bei Steady und bewerte uns im Podcatcher deiner Wahl.